Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 von Making a Physicist. Diese Folge trägt den Titel Kolossales Glossar. Vielleicht habe ich in dieser Folge ein paar neue Hörer, denn die Jungs von Methodisch Inkorrekt haben in ihrer letzten Sendung meinen kleinen Podcast kurz erwähnt. Also, falls ihr von Minkorrekt kommt, herzlich willkommen. Die letzten zwei Wochen bin ich nicht an der Uni gewesen, sondern war im Urlaub. Auch ein Doktorand hat eine gewisse Anzahl Urlaubstage und da war ich ein bisschen in Österreich unterwegs und habe mich ein bisschen entspannen können. Dementsprechend ist aber auch nicht ganz so viel passiert in dieser Zeit. Jetzt seit Anfang dieser Woche bin ich wieder auf der Arbeit und habe erstmal damit angefangen, mein Poster für eine Konferenz vorzubereiten, auf die ich im Oktober fahren werde. Das ist eine relativ leichte Aufgabe, mit der ich ganz gut wieder in den Arbeitsrhythmus reinkommen kann, dachte ich mir. Und deswegen habe ich damit schon mal angefangen. Das Poster ist jetzt auch schon fast fertig. Dazu musste ich hauptsächlich ein bisschen meine Ergebnisse zusammenfassen, mir überlegen, welche Daten ich am besten zeigen kann und die grafisch ansprechend aufbereiten. Eine Frage, mit der ich mich diesmal ein bisschen intensiver beschäftigt habe beim Poster vorbereiten, ist, wie viel Text eigentlich drauf sollte. Denn nach meiner Erfahrung auf den bisherigen Poster-Sessions, an denen ich teilgenommen habe, war, dass sich die allerwenigsten Leute wirklich vor ein Poster stellen und den gesamten Text durchlesen. Viel häufiger kommt es vor, dass derjenige, der das Poster gemacht hat, direkt daneben steht und den Leuten erklärt, was da passiert. Dementsprechend ist der Text eigentlich zum Großteil verschwendeter Platz auf dem Poster. Das war zumindest mein Eindruck und deswegen habe ich das ziemlich stark reduziert. Mal schauen, wie das Ganze so ankommt. Vielleicht stellt sich ja auch raus, dass doch einige Leute lieber einen kleinen Text lesen, als sich Sachen von mir erklären zu lassen, dann mache ich es das nächste Mal vielleicht wieder anders. Aber schauen wir mal. Ansonsten heißt diese Folge ja Kolossales Glossar. Und zwar heißt sie so, weil ich euch hiermit ein Glossar geben möchte, also ein Wörterbuch, um die ganzen Begriffe zu verstehen, die ich in meinem Podcast immer wieder verwende. Ich gebe mir natürlich Mühe, neue Begriffe, wenn ich sie zum ersten Mal verwende, einzuführen und kurz zu erklären, was sie bedeuten. Das hilft euch natürlich nichts, wenn ihr mitten im Podcast irgendwo eingestiegen seid und die ersten paar Folgen vielleicht gar nicht gehört habt. Deswegen soll das hier sozusagen die Nachschlagefolge sein, wo einmal eine Auswahl der wichtigsten Begriffe erklärt wird und wo ihr einfach reinhören könnt und euch mittels Kapitelmarken durchklicken könnt zu den Sachen, die ihr vielleicht gerade nicht versteht. Der erste Begriff, den ich erklären möchte, ist Vielteilchenphysik. Vielteilchenphysik beschäftigt sich mit Systemen, wo viele Teile miteinander wechselwirken. Dort gibt es oft kollektive Effekte, also Effekte, die man an einer kleinen Menge Teilchen nicht sehen würde, sondern die erst in größeren Mengen auftreten. Dementsprechend ist ein grundlegendes Problem der Vielteilchenphysik, wie man diese enorme Komplexität einfach durch die Anzahl der Teilchen reduzieren kann, sodass man Beschreibungen findet, mit denen sich Eigenschaften solcher Systeme ausrechnen lassen. Die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist eins der Gegenstände, mit denen sich die Vielteilchenphysik beschäftigt. Denn eine Flüssigkeit besteht aus vielen Teilchen. Die Flüssigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine relativ große Dichte hat. So unterscheidet sie sich also von Gasen. Und auf der anderen Seite aber keine regelmäßige Struktur hat, so wie es ein Festkörper, ein Kristall hätte. In einer Flüssigkeit bewegen sich die Teilchen also grundsätzlich ungeordnet, ohne eine langreichweitige räumliche Ordnung. Das Feld. Als Feld bezeichnen wir in der Physik eine Größe, die räumlich variiert. Das heißt, jedem Ort in einem bestimmten Gebiet wird ein bestimmter Wert zugeordnet. Und die Gesamtheit dieser Werte zusammen mit ihrer räumlichen Zuordnung nennt man dann ein Feld. Die Dichte. Die Dichte ist ein Beispiel für ein Feld. Die Dichte gibt in einem bestimmten Gebiet an, wie viele Teilchen sich im Mittel an einer bestimmten Stelle aufhalten. Viele Teilchen, hohe Dichte, wenige Teilchen, geringe Dichte. Der Strom. Der Strom ist wie die Dichte ein Feld. Der Strom gibt an, wie viele Teilchen sich pro Zeit durch einen bestimmten Ort durchbewegen. Das hängt einerseits von der Dichte ab, denn wo die Dichte hoch ist, gibt es viele Teilchen, die sich bewegen können. Andererseits hängt es aber auch von der Geschwindigkeit dieser Teilchen ab. Ein großer Strom kann also sowohl durch viele Teilchen, die sich langsam bewegen, als auch durch wenige Teilchen, die sich dafür schnell bewegen, hervorgerufen werden. Die Viskosität. Die Viskosität ist die Eigenschaft einer Flüssigkeit, zäh zu sein. Das heißt, wenn äußere Kräfte auf die Flüssigkeit einwirken, dann reagiert sie mit einer gewissen Verzögerung und wehrt sich gegen die Kraft. Die Viskosität wird hervorgerufen durch innere Reibung. Die Reibung. Die Reibung ist die Eigenschaft von Gegenständen aneinander zu haften und so Gegenstände abzubremsen, die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Ist die innere Reibung in einer Flüssigkeit sehr hoch, dann hat die Flüssigkeit eine hohe Viskosität. Wenn die Reibungskräfte sehr stark werden, spricht man auch von einer überdämpften Dynamik. Das überdämpfte System. Ein überdämpftes System klassifiziert ein bestimmtes dynamisches Verhalten. Aus unserem täglichen Leben wissen wir ja, dass Gegenstände eine gewisse Trägheit haben. Das heißt, wenn sie eine Geschwindigkeit haben, dann behalten sie diese erstmal bei, bis sie eben durch irgendwelche Kräfte abgebremst werden. In einem überdämpften System sind jetzt innere Reibungskräfte so stark, dass die Trägheit keine Rolle mehr spielt. Das heißt, eine Geschwindigkeit, die nicht von einer externen Kraft direkt angetrieben wird, wird sehr schnell auf Null reduziert, sodass sich nur dann etwas bewegt, wenn eine konstante Kraft auf das System einwirkt. Das System. Als System bezeichnen wir in der Physik eine bestimmte Menge Gegenstände, die sich gemeinsam in irgendeiner Form verhalten. Ein System können zum Beispiel 5 Kugeln sein, die in einer Schachtel liegen. Es kann aber auch 1 Liter Milch sein, die sich in einem Glas befindet. Wichtig ist bei einem System, wo es anfängt und wo es aufhört und welche Randbedingungen es hat. Die Randbedingung. Jedes System, das wir beschreiben können, hat irgendwo Grenzen. Und wie sich das System verhält, kann unter Umständen stark davon abhängen, was an diesen Grenzen passiert. So verhalten sich zum Beispiel 5 Kugeln, die in einer Box mit festen Wänden sind, ganz anders als 5 Kugeln, die einfach nur auf einer freien Fläche irgendwo rumliegen oder sich im freien Fall befinden. Eine besondere Art von Randbedingungen, die in der Physik oft vorkommen, sind periodische Randbedingungen. Bei einem System mit periodischen Randbedingungen gibt es keine echten Wände, sondern wenn ein Teilchen über die Grenze des Systems hinausgeht, wird es einfach von der entgegengesetzten Seite wieder hineingeschoben. Auf diese Weise kann man in einer endlichen Größe ein effektiv unendliches System simulieren. Man muss natürlich aufpassen, dass man das System nicht zu klein macht. Der Zustand. Zustand bedeutet in der Physik eigentlich genau das Gleiche, wie es im täglichen Leben auch bedeutet. Was machen die Gegenstände, die ich gerade betrachte, zum aktuellen Zeitpunkt? In der Mechanik könnte es zum Beispiel interessant sein, wo sich gerade meine Gegenstände befinden und wie schnell sie sich in der Gegend herumbewegen. Je nach Art meines Systems können aber auch andere Größen interessant sein. Ich könnte zum Beispiel von einer Flüssigkeit nur die Dichte kennen, die ja eine gemittelte Größe ist. Bei gemittelten Größen wie der Dichte spricht man auch von Makrozuständen. Das sind Zustände, wo man das große Ganze kennt, aber nicht die individuelle Realisierung. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass in einer Ecke meiner Box relativ viele Teilchen sind und in der anderen Ecke relativ wenig. Ich weiß aber nicht, wo jedes einzelne Teilchen ist. Weiß ich dagegen die Position jedes einzelnen Teilchens und seine Geschwindigkeit, dann rede ich von einem Mikrozustand, denn ich kenne genau das Verhalten jedes einzelnen Teilchens, das mein System ausmacht. Ein bestimmter Makrozustand kann unter Umständen durch viele verschiedene Mikrozustände realisiert werden. Der Mittelwert. In der Physik und insbesondere in der Vielteilchenphysik haben wir es oft mit Systemen zu tun, die einem gewissen Rauschen unterliegen. Das heißt, mal verhalten sich die Teilchen ein bisschen mehr so und manchmal ein bisschen anders. Diese kleinen Fluktuationen sind für manche Größen aber uninteressant. Wenn das der Fall ist, dann bilden wir Mittelwerte, um die kleinen Zustandsänderungen zu ignorieren. Das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht bezeichnet einen Zustand eines Systems, bei dem sich aus makroskopischer Sicht nichts mehr ändert. So ist zum Beispiel ein Eimer voll Wasser, der durchgängig die gleiche Temperatur hat und nicht umgerührt wird, im Gleichgewicht. Heizen wir dagegen aber den Eimer an einer Stelle auf oder rühren mit einem Stock in ihm herum, dann befindet sich das System im Nichtgleichgewicht. Der Steady State. Der Steady State ist dem Gleichgewicht sehr ähnlich. Bestimmte Größen, wie zum Beispiel die Dichte eines Systems, ändern sich im Steady State nicht mehr. Andere Größen können sich aber durchaus noch verändern. So kann zum Beispiel ein Eimer voll Wasser, der mit einer konstanten Geschwindigkeit gerührt wird, in einen Steady State übergehen, bei dem das Wasser einfach gemäß der Rührgeschwindigkeit immer im Kreis fließt. Die Brownsche Dynamik. Die Brownsche Dynamik beschreibt die überdämpfte Bewegung von Teilchen in einer Flüssigkeit. Dabei wird die Flüssigkeit nicht im Detail beschrieben, sondern nur als eine zufällig fluktuierende homogene Masse. Diese homogene Masse gibt den Teilchen, die sich darin bewegen, immer wieder Stöße, sodass diese sich scheinbar zufällig hin und her bewegen. Die Dichtefunktionaltheorie. Die Dichtefunktionaltheorie ist eine Möglichkeit, Vielteilchensysteme auf dem Level von Dichten zu beschreiben. Sie ermöglicht es, Gleichgewichtszustände solcher Systeme zu berechnen. Die dynamische Dichtefunktionaltheorie. Die dynamische Dichtefunktionaltheorie ist eine Erweiterung der Dichtefunktionaltheorie, die es ermöglicht, auch Systeme im Nichtgleichgewicht zu beschreiben. Neben der Dichte werden hier auch Ströme interessant. Allerdings ist die dynamische Dichtefunktionaltheorie nicht vollständig. Sie basiert auf der adiabatischen Konstruktion, die nicht immer gültig ist. Die adiabatische Konstruktion ist eine Möglichkeit, mit der in der dynamischen Dichtefunktionaltheorie interne Kräfte in einem Vielteilchensystem berechnet werden. Sie betrachtet Änderungen der freien Energie des Systems, lässt aber Dissipationseffekte und einige andere unter den Tisch fallen. Die freie Energie eines Systems ist die Energie, die zur Verfügung steht, um Arbeit zu verrichten. Arbeit kann zum Beispiel sein, einen Gegenstand gegen eine Kraft eine gewisse Strecke zu bewegen. Die Dissipation. Die Dissipation ist ein Effekt, bei dem zum Beispiel durch Reibung Energie verloren geht und nicht mehr zur Verfügung steht, um Arbeit zu verrichten. Superadiabatische Kräfte. Die superadiabatischen Kräfte sind diejenigen Kräfte, die in einer Flüssigkeit oder einem anderen System auftreten und über die Kräfte hinausgehen, die man durch Anwendung der adiabatischen Konstruktion herausbekommt. Die superadiabatischen Kräfte sind der wesentliche Unterschied zwischen der dynamischen Dichtefunktionaltheorie und der Powerfunktionaltheorie. Die Powerfunktionaltheorie ist eine Alternative zur dynamischen Dichtefunktionaltheorie. Sie ist formal exakt und enthält neben den adiabatischen Kräften, die in der dynamischen Dichtefunktionaltheorie enthalten sind, auch superadiabatische Kräfte. Allerdings ist aktuell kein konkreter Ausdruck für die superadiabatischen Kräfte bekannt. Das Funktional. Ein Funktional ist so etwas Ähnliches wie eine Funktion, nur dass in das Funktional kein Wert eingesetzt wird, so wie man in eine Funktion einen Wert einsetzt, sondern es wird eine ganze Funktion eingesetzt. Ein Beispiel für ein Funktional ist das Integral über eine bestimmte Funktion. Das Integral. Das Integral kennen wir aus der Schule als die Fläche unter einer Kurve. In der Mathematik und in der Physik wird dieses Konzept noch ein bisschen erweitert. Und man kann in der Physik auch Volumen oder Flächen durch Integration bestimmen. Das Gegenteil des Integrals ist die Ableitung. Die Ableitung. Die Ableitung gibt die Steigung einer Funktion an. Wenn die Kurve, die die Funktion beschreibt, zum Beispiel nach oben geht, dann ist die Ableitung positiv. Wenn die Kurve einer Funktion fällt, dann ist die Ableitung negativ. Das Gegenteil der Ableitung ist die Integration. Die Optimierung. Die Optimierung ist ein Verfahren, bei dem ein möglichst großer oder möglichst kleiner Wert eines Funktionals oder einer Funktion gesucht wird. Wird ein möglichst großer Wert gesucht, spricht man von Maximierung. Wird ein möglichst kleiner Wert gesucht, dann spricht man von Minimierung. In der Powerfunktionaltheorie wird durch Minimierung eines Funktionals der Strom in einem System bestimmt. Das Gedächtnis. Das Gedächtnis ist die Erinnerung an das, was mal in der Vergangenheit passiert ist. Das ist nicht nur für Menschen interessant, sondern auch unter Umständen für physikalische Systeme. In der Powerfunktionaltheorie zum Beispiel hängen die superadiabatischen Kräfte unter Umständen davon ab, was das System nicht nur zu einem aktuellen Zeitpunkt, sondern in der Vergangenheit getan hat. Das Gedächtnis kann man noch einmal unterscheiden in lokales Gedächtnis und nicht lokales Gedächtnis. Lokal und nicht lokal. Als lokal bezeichnet man in der Physik eine Größe, die an einem ganz bestimmten Ort definiert ist. Beim lokalen Gedächtnis bedeutet das, dass das Verhalten an einem bestimmten Ort nur davon abhängt, was in der Vergangenheit am gleichen Ort passiert ist. Beim nicht lokalen Gedächtnis hat jedoch auch einen Einfluss, was in einer bestimmten Region um einen Punkt herum passiert ist. Die harten Kugeln. Die harten Kugeln sind das zentrale Objekt, mit denen ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftige. Harte Kugeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur durch Kollisionen miteinander wechselwirken. Das heißt, sie können sich nicht gegenseitig einquetschen oder haben irgendwelche Anziehungskräfte oder Abstoßende, sondern wie die Kugeln auf einem Billardtisch prallen sie nur voneinander ab. Trotz dieser oberflächlich betrachtet sehr langweiligen Eigenschaften zeigen sie trotzdem sehr interessantes Verhalten. Und das erforsche ich in meiner Doktorarbeit. Damit endet mein kleines Glossar der Begriffe, die in meinem Podcast vorkommen. Natürlich werden an der einen oder anderen Stelle auch noch andere Begriffe auftauchen oder nochmal neue zum Vorschein kommen. von denen ich jetzt noch gar nichts weiß. Sollten euch manche Begrifflichkeiten unklar sein, die ich verwende, vielleicht habe ich sie einfach nicht gut genug erklärt oder ich habe ganz übersehen, dass manche Leute mit diesem Begriff vielleicht nichts anfangen können. Wenn das der Fall ist, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar auf die Internetseite zu diesem Podcast oder schickt mir eine E-Mail. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.